Also wir sollten die AfD oder zumindest Frau Weidel auch nicht dämonisieren, weil das Glaubwürdigkeit kostet.
Würden Sie denn sagen, wenn alle so in der AfD wären wie Frau Weidel, könnte man mit denen zusammenarbeiten?
Punktuell könnte man mit ihnen zusammenarbeiten. Vieles, was auch über mich erzählt wird, Putin-Freundin, Kommunistin, andere Sachen, die stimmen ja einfach nicht. Ehrlich gesagt, ich will nicht, dass Scholz unser Leben aufs Spiel setzt.
Das vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Mein Name ist Jan Schippmann und wir klären hier jede Woche, was unsere Gäste politisch umsetzen würden, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren würden. Und heute ist Sarah Wagenknecht bei mir zu Gast. Die krempelt mit dem BSW gerade das deutsche Parteiensystem quasi auf eigene Faust um. Und ich bin sehr gespannt, was sie mir über ihre Vision für Deutschland erzählen wird. Wir gehen rein. Herzlich willkommen, Frau Wagenknecht.
Hallo, ich grüße Sie.
Was ich direkt am Anfang ansprechen muss, Sie haben sich mit Alice Weidel gestern Abend, am Abend dieser Aufzeichnung, ein hitziges TV-Duell geliefert. Mit welchem Gefühl sind Sie da rausgegangen?
Also ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler, die geguckt haben, ein bisschen deutlicher gesehen haben, wo die Unterschiede liegen und wo auch die Probleme bei der AfD liegen. Weil Frau Weidel wirkt ja immer sehr charmant und sehr, ja, auch in ihren Positionen sagen viele, oh, die sind doch gar nicht so weit auseinander. Aber das Problem der AfD ist ja gar nicht primär Frau Weidel, sondern das ist ein wachsender Teil von Funktionären um den Thüringer Landtagschef oder Thüringer Parteichef Björn Höcke. Und ich habe ja ein bisschen deutlicher gemacht, Frau Weidel wollte den früher aus der Partei ausschließen.
Das stimmt. Ja.
Und jetzt macht sie mit ihm Wahlkampf. Sie hat sich mit ihm arrangiert. Aber nicht, weil er sich verändert hat, sondern weil die Machtverhältnisse in der AfD sich zugunsten der Höckes verändert haben. Und ich finde, dieser Widerspruch, den wollte ich ansprechen. Und ich wollte auch mal hören, was sie dazu sagt. Aber
hat nicht
ich,
da viel, so,
ich fand, viel zu sie gesagt. Hat nicht viel dazu gesagt.
Genau. Was ich aber spannend fand, Sie haben Frau Weidel als konservative Politikerin bezeichnet. Und ich habe nochmal geguckt, was Frau Weidel in den letzten Jahren so alles erzählt hat. Sie hat die Befreiung von Nazis als Niederlage des eigenen Landes bezeichnet, dass sie ungern feiern möchte. Sie hat Begriffe wie alimentierte Messermänner benutzt. Sind das Aussagen von einer Konservativen?
Man kann sagen rechtskonservativ, aber sie ist keine Rechtsextremistin. Weil ich habe ihr ja zum Beispiel das mit den, also durch Mädchen und andere Taugenichtse, das finde ich schon, also das geht jenseits des irgendwie akzeptierbaren Spektrums, das stimmt. Aber wir müssen schon aufpassen, also zum Beispiel haben auch viele Konservative jahrelang in der CDU sich sehr schwer damit getan, den Tag der Befreiung zu nennen. Also das war Weizsäcker damals, der das dann überhaupt das erste Mal gemacht hat.
Ein paar Jahre her.
Ja, das ist ein paar Jahre her, aber trotzdem sind das Positionen, die es wahrscheinlich bis heute in der CDU auch gibt. Also wir sollten die AfD oder zumindest Frau Weidel auch nicht dämonisieren, weil das Glaubwürdigkeit kostet. Und es gibt schon einen Unterschied zwischen dem, wie sie sich äußert und wie sich Leute wie Herr Krah, Herr Höcke, aber auch die anderen, die nicht so bekannt sind, die aber zum Beispiel in Sachsen, in Brandenburg das Sagen haben. Ist ja auch kein Zufall, dass Herr Höcke und auch Herr Krah in diesen Wahlkämpfen prominent eingeladen wurden, aufgetreten sind. Also da ist schon noch ein Unterschied dazwischen. Und das Schlimme ist eben, dass diese Leute aber immer mächtiger geworden sind. Die AfD am Anfang war eine konservative Professorenpartei.
Das
und heute ist sie das eben
zehn
nicht
Jahre
mehr.
Her. Würden Sie dann sagen, wenn alle so in der AfD wären wie Frau Weidel, könnte man mit denen zusammenarbeiten?
Punktuell könnte man mit ihnen zusammenarbeiten, nur das ist eine Situation, die lange her ist. Also ich glaube, dass die CDU besser getan hätte mit der AfD, als sie noch eine konservative Professorenpartei war.
2013, 2014.
Als ich damals auch, da hat sich auch Weidel noch anders geäußert, mit denen durchaus hätte kooperieren können. Sie haben durch die AfD wurde ja von Anfang an als rechtsradikal attackiert. Und man hat durch diese Attacke natürlich dazu beigetragen, dass sich auch Bürgerliche immer mehr zurückgezogen haben und dass Radikale reingegangen sind. Also man hat diese Radikalisierung dieser Partei auch befördert. Und jetzt haben wir eben ein Widerspruch. Viele Menschen wählen die AfD aus nachvollziehbaren Gründen. Also das mag jetzt für Leute, für die nie in Frage kommt, AfD zu wählen, ganz merkwürdig sein. Aber es ist ja so, die AfD hat sich in der Corona-Zeit als Maßnahmenkritikerin wirklich auch einen Namen gemacht und dass diese Maßnahmen vielfach nicht angemessen waren. Dieser Impfdruck, die Schulschließung, das wissen wir heute. Die AfD hat als eine der ersten die ganze Frage Migration problematisiert. Das haben alle damals geleugnet, fast alle anderen. Also ich wurde ja immer als AfD-nah bezeichnet, weil ich auch die Probleme angesprochen habe. Man hat ihr dieses Thema überlassen und dann die Frage Krieg und Frieden. Und das sind auch Gründe, warum inzwischen ja teilweise 30% im Osten AfD wählen. Und ich finde, diese Wähler müssen wir ernst nehmen. Wir dürfen die nicht als Rechtsradikale in irgendeine Ecke stellen, weil das völlig unangemessen ist.
Das ist eine gute Überleitung zu Ihrer Arbeit. Wie viele Stunden arbeiten Sie momentan am Tag?
Oh Gott, ja, eigentlich, also von früh, wenn ich aufstehe, bis abends. Also zurzeit ist nicht viel mit Freizeit.
Ja, ich habe das Gefühl, Sie sind momentan omnipräsent. Mein Fernseher an, Sarah Wank nicht da. Ich mache es im Internet auf, Sarah Wank nicht da. Je nach Wahlzeit hängen Sie an jedem Pfosten, irgendwie in jeder Laterne. So. Wie wirkt sich das auf Ihr Leben aus?
Ja, also ich hoffe, ich nerv die Leute nicht, wenn ich zu präsent bin. Oft bin ich ja auch präsent, weil über mich geredet wird. Also ist ja nicht nur so, dass ich jetzt ganz viel auch, klar, ich mache auch Interviews und ich mache auch viele Sachen, aber vielfach wird auch über mich geredet und ich habe schon ein Interesse, auch selber mich zu äußern, weil vieles, was auch über mich erzählt wird, Putin-Freundin, Kommunistin, andere Sachen, die stimmen ja einfach nicht. Und deswegen versuche ich ja selber auch präsent zu sein, damit die Leute sich wirklich authentisch auch ein Bild machen können. Was vertritt die Frau wirklich?
Ich glaube, da reden wir auf jeden Fall heute auch nochmal drüber. Was mich total interessiert, weil es brandaktuell ist, das Thema Belastung in der Politik. Bei Kevin Kühnert jetzt gerade wieder ganz, ganz neu auf den Tisch gekommen. Michael Roth hat das auch öffentlich gemacht. Sie haben 2019 einen Burnout auch öffentlich gemacht. Haben Sie Angst, dass nicht bei so einem Arbeitspensum, dass sich wieder negativ auswirken könnte auch?
Also erstens, weil ich es schon mal erlebt habe, kenne ich so die Vorzeichen und würde jetzt natürlich anders reagieren. Mhm. Und dann ist ein großer Unterschied, also es gibt wirklich positiven und negativen Stress. Also so ein Wahlkampf, wir haben ja jetzt im Grunde 4 Wahlkämpfe geführt, also zunächst mal Europawahl, dann die ganzen Landtagswahlen, das war wahnsinniger Stress. Aber es hat irgendwie auch Freude gemacht. Wir hatten tolle Veranstaltungen, die Plätze waren voll. Wir haben so viel positive Rückmeldung bekommen, wenn Menschen einem immer wieder sagen, oh, es macht mir Hoffnung, dass jetzt ihre Partei da ist. Ich weiß wieder, was ich wählen kann. Dann ist das ja ermutigend. Und damals war es ja so, als ich diesen Burnout hatte, wir hatten unglaublich viele interne Konflikte. Ich habe endlos Zeit damit verbracht in irgendwelchen Sitzungen, wo man sich gegenseitig nur genervt hat, wo man sich gegenseitig nur irgendwie den Dolch in den Rücken gehauen hat. Und das macht kaputt. Ja. Also das macht wirklich, das zermürbt, weil man das Gefühl hat, ich investiere viel Zeit, ich investiere viel Kraft, aber ich bewege nichts. Und jetzt ist es doch so, dass ich den Eindruck habe, dadurch, dass wir die Partei gegründet haben, wir fangen an, etwas zu bewegen. Wir fangen an, dieses Land zu verändern in einem positiven Sinne, den sich viele Menschen wünschen. Und das motiviert dann auch.
Aber generell haben Sie das Gefühl, dass das Thema mentale Gesundheit in der Politik genug diskutiert wird?
Es sind natürlich viele Berufe, wo Menschen viel zu viel Stress haben. Also ich finde, Politiker jammern da auch manchmal auf hohem Niveau. Natürlich ist der Politikberuf verschleißend. Und oft ist es dann eben wirklich so, dass man auch an seine Grenzen kommt. Man ist ja auch öffentlich ständig unter Attacke. Wenn man einmal einen Fehler macht, irgendwas Falsches sagt, dann wird man im Netz zerrissen, dann wird man im Medien zerrissen. Aber wenn ich mir angucke, ich meine, wie ist die Situation zum Beispiel von Pflegekräften im Krankenhaus? Die sind für Leben und Tod verantwortlich, jeden Tag. Und oft mit völliger Unterausstattung. Also ich kenne ja Menschen, die dann Nachtschichten haben, wo sie dann für zig Betten verantwortlich sind. Was ist, wenn 2 gleichzeitig klingeln, weil es Notfälle gibt? Und bei denen hängt es wirklich ja immer davon ab. Und das wissen sie ja auch. Und das zermürbt auch. Wenn ich einen Fehler mache, stirbt ein Mensch. Das ist dann nochmal eine andere Verantwortung und diese Menschen sind oft sehr, sehr schlecht bezahlt in ihren Berufen. Da ist eben auch ein großer Unterschied zu dem, was bei Politikern ist.
Also bei Politikern ist es Meckern auf hohem Niveau quasi, kann man sagen. Jetzt ist es so, ich verstehe das schon ein bisschen schon so, als eine Form von Empowerment, eine eigene Partei gegründet zu haben. Und Sie stehen natürlich im Mittelpunkt dieser Partei, sogar so sehr, dass die Partei ihren Namen trägt. Hätten Sie sich andersherum vorstellen können, wenn die Inhalte stimmen, vielleicht an irgendeinem Punkt in Ihrer Karriere in eine Partei einzutreten, die einen anderen Namen trägt? Also keine Ahnung, die Gregor-Gysi-Partei?
Ja, ich war ja jahrelang in der Gregor-Gysi-Partei, zumindest so zunächst mal war das. Aber die alte PDS war eine Gregor-Gysi-Partei, er war die dominante Figur.
Sie aber wurde wenn der Name dran stände?
Ja, das ist ja kein Problem. Das soll ja keine Ewigkeitslösung sein mit dem Namen. Aber wenn man eine neue Partei gründet, hat man ein großes Risiko zu scheitern, weil die Menschen einen abstrakten Parteinamen sich zunächst mal gar nicht merken. Also wenn man zum Beispiel bei der Europawahl war, das besonders deutlich. Dieser Wahlzettel war unendlich lang.
Sie waren auf Platz 27. oder?
Ja, ich glaube sogar 28.
Oder 28.
Also ganz weit unten. Ja. Und ich habe mir dann mal, ich habe das früher auch nie gemacht, mir mal die ganzen Parteien angeguckt, die da stehen. Die haben ja alle schöne Namen. Wenn wir jetzt auch einen Namen genommen hätten, zum Beispiel, wir heißen ja Bündnis Sarah Wagenknecht, Vernunft und Gerechtigkeit. Also die zwei Begriffe sind uns ja wichtig. Wenn wir uns einfach nur Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit genannt hätten, ich denke, die meisten Leute hätten uns nicht gefunden, weil es gibt zum Beispiel, habe ich festgestellt auf dem Zettel, es gibt eine Partei Vernunft und Gerechtigkeit. Es gibt zig Bündnisse, alles Mögliche.
Heißen
Bündnis Deutschland, ja. Bündnis Soziales, alles Mögliche, dass da, wo auch keiner weiß, was sind das für Parteien, wer steht da eigentlich dafür? Und unser Vorteil war, und deswegen ist ja bisher auch die Gründung so erfolgreich gelaufen, dass die Menschen dadurch, dass sie mich kennen, auch wissen, wofür die Partei steht. Mhm. Und daran scheitern wirklich viele junge Parteien, dass sie einfach gar nicht sich verankern können.
Ja. Jetzt würde ich sagen, die Leute haben sie gefunden. Sie verhandeln gerade in drei Bundesländern um eine Regierungsbeteiligung. Da denke ich mir so, besonders mit der CDU ist das ja sicherlich auch keine Liebesbeziehung jetzt.
Kann man nicht sagen.
Genau, jetzt hat man bei der Ampel gesehen, wo das hinführen kann, wenn Parteien zusammenarbeiten, die sich eigentlich gar nicht so wirklich mögen. Sehen Sie da auch ein Risiko?
Ja, na klar. Wir werden auch die Koalition nur machen können, weil wir haben kein Votum dafür, jetzt einfach mit der CDU das weiterzumachen, was die CDU und uns auch machen würde. Also wir werden nur in eine Regierung gehen, wenn wir wirklich gut begründen können, was unsere Inhalte sind, die wir durchgesetzt haben und wo das BSW den Unterschied macht. Und da gibt es ja viele Themen, Krieg und Frieden, Corona-Aufarbeitung, aber auch ganz konkret Landespolitik. Also es muss sich etwas ändern bei Unterrichtsausfall, bei Bildung. Also die Menschen müssen schon spüren, es geht nicht weiter wie bisher. Das BSW, wir haben es gewählt und es ist jetzt in eine Regierung gegangen und diese Regierung geht einen neuen Weg. Und wenn wir das nicht schaffen, weil die anderen sich nicht bewegen, und ehrlich gesagt ist das zurzeit noch nicht klar. Also das ist, ich würde sagen, 50-50. Wenn die anderen sich nicht bewegen, dann können wir das nicht machen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Dann gibt es wahrscheinlich Minderheitenregierungen. Okay,
hat man in Thüringen ja schon mal gehabt, nicht die besten Erfahrungen.
Ist nicht die beste Variante. Das war, ist so, aber wir würden auch nicht, also ich finde, wir dürfen nicht, man darf die Wähler nicht verraten. Und die Wähler haben eine Erwartung formuliert mit dieser Wahl, dass sie eine Politik bekommen, die sie auch mit meinem Namen verbinden. Und wenn das durchsetzbar ist, im Rahmen von Kompromissen, klar, aber von der Richtung her, dann sollten wir auch unbedingt regieren, weil es natürlich besser ist, wenn man Dinge durchsetzen kann, als wenn man in der Opposition nur meckert.
Klar.
Aber man muss eben wirklich sagen, wir dürfen nicht so eine Partei werden, wie viele andere vor der Wahl ganz viel versprechen und nach der Wahl macht man das ganze Gegenteil. Dann wären wir auch ganz schnell wieder weg vom Fenster.
Gehen wir mal davon aus, dass Sie sich durchsetzen und da einen guten Kompromiss finden. Wenn Sie regieren wollen, müssen Sie dann ja viele Positionen besetzen. Also Minister, Staatssekretäre, Abteilungsleiterinnen, Referenten. Und schon viele ihrer zukünftigen Abgeordneten in den Landtagen haben zu großen Teilen keine Erfahrung in Landesparlamenten oder in der Verwaltung. Wie sehr macht Ihnen das Bauchschmerzen?
Also natürlich ist das jetzt eine Herausforderung, auf die wir so nicht seit einem halben Jahr vorbereitet sind. Also wir sind nicht davon ausgegangen, als wir im Januar die Partei gegründet haben, dass wir im Herbst in drei Ländern möglicherweise regieren. Das ist schon ein Problem, weil das Normale ist ja, man ist im Parlament, man hat einen Apparat von Referenten, die erarbeiten Papiere, man hat viele Positionen und mit denen geht man in Koalitionsverhandlungen und dann hat man auch Personal. Wir müssen das jetzt alles relativ zügig auch ad hoc erreichen. Es hat aber auch Vorteile, weil wir haben natürlich schon kompetente Menschen auf unseren Listen. Also wir haben auch Politikerfahrene, die durchaus auch schon mal im Parlament waren oder die kommunalpolitische Erfahrung haben, Bürgermeister.
Also bei einer Minderheit, ne?
Aber wir haben auch, ja, wir haben Newcomer, aber die haben ihre Erfahrung aus dem realen Leben. Die waren vorher Unternehmer, die waren vorher Pflegekräfte, die waren vorher Landwirte und ja klar, das politische Handwerk lernen sie jetzt, aber sie haben dafür eine Erfahrung mit oder bringen eine Erfahrung mit, wo ich sage, die wünschte ich mir bei vielen Politikern, weil das ist doch das, was die Leute auch nervt, dass viele Politiker das reale Leben nicht mehr kennen. Mhm. Und deswegen glaube ich, diese Mischung ist gar nicht so schlecht und keine schlechte Voraussetzung, auch um in einer Regierung wirklich für die Bürger was zu verändern.
Dann sind wir mal gespannt. Aufmerksame Podcast-Fans von uns wissen, bevor wir mit Ihnen über Ihre mitgebrachten Maßnahmen sprechen, haben Sie noch ein Zitat für uns mitgebracht, dass Ihre politische Vision beschreibt. Was haben Sie dabei?
Ja, ich habe mir ausgesucht das Zitat von Willy Brandt, weil ich das für ganz, ganz wichtig halte in unserer heutigen Zeit. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und Das erfahren die Menschen in der Ukraine jetzt seit 2,5 Jahren ganz bitter. Das erfahren die Menschen im Nahen Osten auch in furchtbarer Weise. Ja, und ich finde, wir müssen hier in Europa alles dafür tun, dass dieser Ukraine-Krieg sich nicht ausweitet und dass in Deutschland dieser Frieden gewahrt bleibt, weil das ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr.
Sie haben mir gerade schon gesagt, es wird Ihnen oft vorgeworfen, Sie sind ein Putin-Fan und so. Und ich glaube, das will keiner über sich hören. Und wir haben jetzt, glaube ich, hier auch in dem Podcast in so einem Format mit dem Raum, da ein bisschen ausgiebiger drüber zu sprechen. Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie am Morgen des 24.02.2022 auf Ihr Handy geschaut haben?
Ja, ich war natürlich entsetzt, weil ich hatte tatsächlich, also ich habe ja im Vorfeld, das wird auch manchmal falsch dargestellt, ich habe oft gewarnt, dass sich hier ein Konflikt, möglicherweise auch ein Krieg zusammenbraut. Das hatte sich angedeutet, da ging es um die Frage NATO-Mitgliedschaft, US-Militärbasen. Aber ich war nicht davon ausgegangen, dass der Krieg so direkt bevorsteht. Also es gab ja diese Truppenzusammenziehung, wo ja darüber diskutiert wurde, ist das Kriegsvorbereitung, und ich hatte das damals für eine Drohgebärde gehalten. Es gab auch solche Analysen, zum Beispiel vom BND, die hatten wir auch über den Bundestag so gehört, dass die auch gesagt haben, nein, nein, das ist keine Kriegsvorbereitung, das ist nur Drohung. Und deswegen war ich wirklich schockiert.
Gewarnt, ne? Ich glaube, die Amerikaner hatten ein paar Tage vorher noch gewarnt. Ne?
Ja, die Amerikaner haben gewarnt, aber selbst Zelensky hatte damals gesagt, redet hier keinen Krieg herbei. Also das waren wirklich viele, und gerade in Europa haben die meisten meines Wissens, also heute sagen ja immer alle, oh, wir haben das alle gewusst. Ehrlich gesagt, ich habe im Bundestag so gut wie niemanden getroffen, der gesagt hat, hier kommt direkt ein Krieg.
Am 20.02., also 4 Tage vorher, haben Sie in der Talkshow noch gesagt, Russland habe faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Haben Sie sich da auch in Putin ein bisschen getäuscht?
Ja, also ich habe gesagt, das war der Hintergrund, Russland hat jetzt keinen Anlass, Territorialkrieg zu führen. Ich habe aber in der gleichen Talkshow auch gesagt, wenn man das, die Russen wollen kein US-Militär an ihrer Grenze. Und es gab ja damals 12 CIA-Basen, es gab 4.000 NATO-Soldaten, die in der Ukraine stationiert waren, es gab die Debatte um eine NATO-Mitgliedschaft und es gab gemeinsame Manöver, und man merkte, das haben auch viele westliche Diplomaten gesagt, wenn dieser Weg weitergeht, wird Russland, also ich habe das damals wörtlich gesagt, eine NATO-Mitgliedschaft im schlimmsten Fall mit militärischen Mitteln verhindern. Aber ich war nicht davon ausgegangen, dass wir unmittelbar davor stehen. Und deswegen war ich wirklich absolut schockiert, als das kam.
Dabei hatte Lavrov doch 2005 noch gesagt, also der Außenminister, dass der Ukraine freisteht, sich die Partner auszusuchen, und ob NATO oder EU beitritt. Das hat er damals auch in Bezug auf Georgien gesagt. Das finde ich, also ich frage mich, der wird seine Meinung nicht geändert haben, oder?
Also da wird ein Zitat oft gebracht. Die Russen haben in der Regel das Gegenteil gesagt. Wahrscheinlich, also es gab ja diese berühmte Rede von Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich glaube, das war 2007. Hab's jetzt nicht genau, oder 2008, also so es war unmittelbar. Ja. Und da hat er ja sehr, sehr deutlich gesagt, dass er die NATO-Osterweiterung als Bedrohung empfindet. Es gab dann auch immer wieder westliche Diplomaten, also zum Beispiel Herr Burns, der ja heute CIA-Direktor ist, der gesagt hat, also die Ukraine-NATO-Mitgliedschaft wäre knallrote Linie, nicht nur für Putin, sondern für die gesamten russischen Eliten. Und sie haben schon immer wieder dieses Thema auch auf die Tagesordnung gesetzt, dass sie das nicht wollen. Und es war meines Erachtens wirklich ein fataler Fehler, sich darüber hinwegzusetzen und immer zu glauben, okay, wir können das einfach so machen, die werden das schon hinnehmen, weil sie eben diesen großen Konflikt mit der NATO nicht wollen. Und irgendwann war der Punkt, und viel früher als ich gedacht hatte, wo dann tatsächlich dieser Krieg ausbrach.
Also die Aussage von Lavrov war aus dem Interview mit dem Handelsblatt, glaube ich, von 2005 war die. Genau. Bevor wir auf Ihre Maßnahmen zu sprechen kommen, was mich ein bisschen länger beschäftigt hat in der letzten Zeit, ist vor einiger Zeit diese russische sogenannte Doppelgänger-Kampagne bekannt geworden. Da kam raus, dass besonders auf der Plattform X sehr wahrscheinlich aus Russland gesteuerte Desinformation verbreitet wurde. Und ich gehe mal davon aus, dass keiner Fan von Desinformation ist. Aber von diesen Accounts wurde auch immer wieder Ihre Partei gelobt. Sie werden als Kümmerin beschrieben, die den Leuten aus dem Herzen spricht. Warum könnte Putin Ihrer Meinung nach das Interesse haben, Ihre Partei zu pushen?
Also soweit ich weiß, ist da stärker die AfD gepusht worden als wir. Aber um ehrlich zu sein, das ist ja auch ein Widerspruch. Also wir fordern Verhandlungen. Nun wird in Deutschland immer gesagt, Putin will gar nicht verhandeln. Aber wenn er die Parteien offenbar unterstützt, die auch sagen, dass verhandelt wird, scheint das ja dem zu entsprechen, dass auch Russland sich auf Verhandlungen einlassen würde. Also sonst gibt das ja keinen Sinn.
Na, Peskov sagt zum Beispiel, dass er nicht verhandeln will. Aber
Ja, Sie haben mich ja jetzt gefragt, warum unterstützen die das? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich will nicht von Russland unterstützt werden und wir werden ja auch nicht in direkter Weise unterstützt. Also da, wo wir Handhabe haben, also wenn es Geld gäbe, es gab aber noch nicht mal ein Angebot, aber wenn es Geld gäbe, würden wir das selbstverständlich zurückweisen und zurücküberweisen. Da hat unser Schatzmeister auch ein genaues Auge darauf. Aber wie gesagt, interessant finde ich ja, dass immer gesagt wird, die Russen wollen nicht verhandeln. Es gibt zwei Parteien in Deutschland, die sehr vehement fordern, dass doch mit Russland auch verhandelt werden muss. Und zwar nicht, weil wir Russland mögen. Drei?
Die Linke, AfD und Sie.
Ja, gut, bei der Linken ist ein bisschen widersprüchlich, aber stimmt teilweise auch. Ja. Und ich meine, das ist doch nicht, weil wir jetzt Putin mögen, dass wir für Verhandlungen werben, sondern wir haben jetzt seit 2,5 Jahren erzählt bekommen, wir müssen immer mehr Waffen liefern, dann siegt die Ukraine. Aber die Ukraine siegt nicht. Die Ukraine ist derzeit auf dem Rückzug. Die Russen rücken vor. Im Wesentlichen ist es ein Stellungskrieg. Also es ist ja ein wirklich mörderisches Gemetzel an der Front. Also ich glaube, die meisten von uns können sich gar nicht vorstellen, was da jeden Tag passiert. Da sind Hunderte bis zu 1000 vielleicht junge Männer, die jeden Tag hingeschlachtet werden. Das ist grauenvoll. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass die Ukraine vormarschiert, sondern die Russen haben zurzeit auf jeden Fall das Momentum, weil der Ukraine auch die Soldaten ausgehen. Ihr gehen ja gar nicht primär die Waffen aus, ihr gehen die Soldaten aus.
Ich glaube, Waffen ist ein gutes Stichwort, um auf ihre erste Maßnahme zu kommen. Da hören wir jetzt mal rein.
Der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert bereits seit 2,5 Jahren an und hat das politische Klima in ganz Europa massiv verändert. Europa bemüht sich, seine Versäumnisse bei der Verteidigungsfähigkeit nachzuholen. Aufgrund der Bedrohungslage durch Russland wollen die USA ab 2026 Marschflugkörper mit großer Reichweite in Deutschland stationieren. Damit soll die Zivilbevölkerung geschützt werden. Kritikerinnen und Kritiker befürchten ein militärisches Wettrüsten.
Wir haben es gerade gehört, die Amerikaner wollen Marschflugkörper in Deutschland stationieren. Wohlgemerkt als Übergangslösung, bis Deutschland gemeinsam mit Frankreich, Italien und Polen eigene entwickelt hat. Ihre erste Maßnahme mit einer absoluten Mehrheit wäre es, Zitat, eine verbindliche Volksbefragung zur Stationierung der US-Raketen in unserem Land durchzuführen. Was ich mir als erstes gedacht habe, das ist doch ein Widerspruch in sich, eine verbindliche Volksbefragung, weil das sieht unsere Verfassung in der Form nicht vor. Wie soll das gehen?
Das ist auch ein Manko unserer Verfassung, dass wir keine, sozusagen, wir haben in Bundesländern können Abstimmungen stattfinden, auf gesamtstaatlicher Ebene nicht. Ich halte das für einen großen Fehler, dass das nicht möglich ist, weil es gibt viele Fragen, wo die Menschen ja direkt betroffen sind. Und Krieg und Frieden ist ja so eine Frage. Und wenn die Menschen nicht selber entscheiden können, wieso, ich meine, wenn es um ihr Leben geht, ehrlich gesagt, ich will nicht, dass Scholz unser Leben aufs Spiel setzt. Und ich glaube, viele Menschen sagen, da möchte ich doch was mitreden. Und in dem Einspieler, das war sehr einseitig. Also es ist nicht eine Übergangsmaßnahme. Die Amerikaner wollen diese Raketen, das ist ja auch in der Entscheidung ganz klar kommuniziert, stationieren. Und der Zweck der Raketen ist die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Das steht da drin. Und es gibt auch nicht eine Fähigkeitslücke. Also wir hatten vor kurzem bei uns in der Bundestagsgruppe den
Aber haben wir Hyperschallraketen hier?
Wir brauchen keine Hyperschallraketen.
Aber das ist doch eine Fähigkeitslücke dann.
Nein, die Fähigkeitslücke würde ja bestehen, wenn ein russischer Angriff kommt und wir würden nicht antworten können. Das ist ja, wäre ja eine Fähigkeitslücke. Und Oberst Wolfgang Richter, ein sehr versierter und anerkannter Militär, war vor kurzem bei uns in der Bundestagsgruppe und hat sehr klar erläutert, die NATO ist, was Luft- und Seestreitkräfte angeht, um Längen überlegen. Das heißt, wir können jeden russischen Angriff selbstverständlich erwidern. Was diese Raketen von allem unterscheidet, was wir sonst haben, ist, dass sie in der Lage sind, für einen Überraschungsangriff eingesetzt zu werden. Und nun kann man natürlich sagen, ja, niemand würde doch einen solchen Überraschungsangriff planen. Aber darum geht es gar nicht. Es reicht, wenn die Russen...
Glauben Sie, dass es die NATO das machen würde?
Ich glaube, dass es Situationen geben kann, wo die Russen glauben, dass wir das tun. Und das reicht, weil die dann als erstes auf den Knopf drücken. Und deswegen will auch kein anderes europäisches Land diese Raketen. Also das sind ja, es gibt ja zwei große Unterschiede zum NATO Doppelbeschluss im Kalten Krieg. Damals haben viele Länder...
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden.
Ja, aber damals, also es gab ja damals, die Älteren wissen das und die Jungen können es in den Geschichtsbüchern nachlesen. Es gab ja eine große Debatte in den 80er Jahren über die Stationierung von Pershing-Raketen in Deutschland. Das waren also auch Raketen, die dann auf russische Raketen reagiert haben. Und damals war es aber so, es haben viele europäische Länder solche Raketen stationiert, damit nicht ein Land quasi in der Ziellinie der russischen Raketen liegt Und es gab ein Verhandlungsangebot. Das waren zwei große Unterschiede. Die gibt es heute nicht. Nur Deutschland stationiert diese Raketen und Oberst Wolfgang Richter sagt, wir kommen damit in die Ziellinie russischer Atomraketen in der Situation, wenn ein Konflikt eskaliert und wenn die Russen annehmen, wir könnten diese Raketen einsetzen. Und er sagt, das atomare Risiko für Deutschland steigt damit immens.
Aber die Atomraketen in Kaliningrad sind ja faktisch auf uns gerichtet von den Russen, oder?
Die Raketen dort sind atomar zu bewaffnen, das stimmt. Die sind aber hingestellt worden, nachdem es diese Raketenbasen in Polen und Rumänien gab. Also wir haben immer wieder das Gleiche. Wir haben einen Schritt, der einen nächsten Schritt nach sich zieht. Wenn wir jetzt diese Hyperschallraketen stationieren, wird Russland nochmal nachrüsten. Dann können wir sagen,
aber doch auch schon Hyperschallraketen, oder?
Die haben Hyperschallraketen, aber die sind nicht auf die USA gerichtet. Also das Entscheidende ist doch, das nuklearstrategische Gleichgewicht ist zwischen den USA und Russland. Und nicht zwischen Deutschland und Russland. Wir haben ja, außer dass die USA hier Dinge stationieren, haben wir ja keine. Und dieses nuklearstrategische Gleichgewicht wird verändert durch diese Raketenstationierung. Das heißt, die Russen werden dann natürlich in einer extremen Weise reagieren, wenn sie sich davon bedroht fühlen. Das wäre so vergleichbar, wenn die Russen in Kuba Raketen aufstellen würden, weil diese Raketen die USA direkt bedrohen würden. Und damals haben die USA mit dem Dritten Weltkrieg gedroht, als es Raketen in Kuba gab. Also das ist das Wesentliche dieser Hyperschallraketen. Ja. Wir entscheiden auch nicht über deren Einsatz, sondern die Amerikaner entscheiden darüber.
Genau, das ist es nämlich. Die Amerikaner entscheiden darüber. Die entscheiden aber auch, wo die stationiert werden. Das wäre in Mainz-Kastell, soweit ich weiß, im Westen von Deutschland. Was man sagen muss, dass das keine Atomarraketen sind. Die müsste man dafür nachrüsten. Ich glaube, das ist die Tomahawk-Rakete, worum es da geht. Was ich spannend finde, ist, also wir haben ja in Deutschland die wichtigste europäische Basis der Amerikaner mit Rammstein. Dann haben wir Atombomben der Amerikaner in Büchel in der Eifel liegen. In einem Kriegsfall wären wir quasi die Drehscheibe der NATO. Es müssten alle NATO-Truppen durch Deutschland durch. Glauben Sie, dass dann diese Stationierung dieser Raketen jetzt wirklich den Ausschlag machen würde, dass Putin sich besonders bedroht fühlt, beziehungsweise dass es unser Risiko wirklich erhöht?
Auf jeden Fall, weil der Unterschied ist ja, was kann ein Kriegsfall auslösen? Also wenn diese Raketen stationiert werden, dann sind sie auf russische Kommandozentralen und auch auf russische Atomraketen gerichtet. Das ist ja auch offen kommuniziert. Also dass sie da sozusagen, deswegen verändern sie ja das Gleichgewicht, weil sie ohne Vorwarnzeit dann nicht nur den Kreml in die Luft jagen würden, sondern auch andere Kommandozentralen und auch strategische Raketen ausschalten würden.
Würden oder könnten, ist glaube ich die Frage.
Reicht ja. Na, im Konfliktfall, also im Einsatzfall würden sie das tun. Das ist ja das. Und das heißt, dass die Russen, wenn sie einen Konflikt befürchten, also wenn sie davon ausgehen, das kann ja irrtümlich sein, dass diese Raketen kurz vor dem Einsatz stehen, dann drücken die Russen prophylaktisch auf ihren roten Knopf. Und damit erhöhen diese Raketen das Risiko, dass ein Krieg entsteht. Und das ist das Gefährliche dabei.
Erhöhen die nicht auch die Abschreckung?
Nein, die erhöhen nicht die Abschreckung, weil die Abschreckung ist ja durch das nuklearstrategische Gleichgewicht gegeben. Der Westen hat Atomwaffen, kann Russland im Grunde vernichten. Russland hat Atomwaffen, kann uns vernichten. Kann auch, wenn die strategischen, bezogen auf die USA eingesetzt werden, theoretisch die USA vernichten. Also sie haben diese Zweitschlagskapazität. Das ist ja immer diese ganz traditionelle Debatte. Ist eine schreckliche Debatte, aber sie ist, das ist ja die Grundlage dafür, dass wir bisher keine Atomraketen eingesetzt, dass keine Seite sie eingesetzt hat. Beide Seiten können sich vernichten. Das ist die Zweitschlagskapazität. Und diese Zweitschlagskapazität wird aber bedroht, wenn eine Seite ohne Vorwarnzeit Raketen hat, die auf der anderen Seite zwar nicht alle Raketen auslöschen können, aber schon sehr empfindlich die Zweitschlagskapazität beeinträchtigen. Weil dann der, bei dem das beeinträchtigt wird, als erster schießt.
Drehen wir es mal um. Was glauben Sie, könnte man Putin anbieten, damit er seine Atomraketen aus Kaliningrad zurückzieht?
Wir müssten lediglich, glaube ich, war ja damals der Hintergrund, die Russen haben das ja angeboten, über diese Raketenbasen und Polen und Rumänien diskutieren. Also das sind ja auch Raketenbasen. Man sagt, das sei zur Verteidigung. Die sind aber auch mit Angriffsraketen auszurüsten. Das hat man auch zugegeben, dass das so ist. Und man kann sie sogar mit atomar bewaffnen. Also man kann sie mit atomar bestückbaren Raketen bewaffnen. Und die Russen haben immer gesagt, wir ziehen Kaliningrad ab, wenn ihr diese Raketenbasen schließt. Und deswegen finde ich, wir müssen in einen Prozess kommen, wo wir wieder über Abrüstung reden und nicht immer neue Schritte gehen, das Wettrüsten anzuheizen.
Jetzt gibt es Experten, die davon ausgehen, dass Putin sogar innerhalb von 3 bis 5 Jahren im Baltikum angreifen könnte. Halten es für realistisch?
Also ich halte, wir müssen ja einfach sehen, wie stark ist die NATO und wie stark ist Russland. Hm. Und die NATO hat, also aktuell leben 10% der Weltbevölkerung auf dem Territorium von NATO-Staaten. Die NATO kontrolliert aber 60% der globalen Militärausgaben. Die NATO gibt 12-mal so viel wie Russland für Militär aus. Die NATO ist Russland um so viel Längen überlegen. Wir sehen ja, wie die Russen Schwierigkeiten haben, in der Ukraine ihre Kriegsziele zu erreichen. Also, dass die Russen die NATO angreifen, selbst wenn Putin davon träumen würde, er wüsste, dass das militärischer Selbstmord ist.
Auch in ein paar Jahren?
Ja, weil er kann mit diesem riesigen Militärbündnis nicht gleichziehen. Das kann Russland überhaupt nicht, schon von ihrer Wirtschaftskraft nicht. Die Kriegsgefahr entsteht dann, wenn die NATO jetzt zu sehr Kriegspartei wird. Also wenn die NATO jetzt zum Beispiel weitreichende Raketen freigibt, die auch tief nach Russland schießen können von der Ukraine. Das ist ja zurzeit in der Diskussion. Mhm. Haben die Russen offenbar, das war zumindest, haben US-Geheimdienste das auch öffentlich gesagt, gedroht, dass sie dann westliche Militäreinrichtungen angreifen, weil sie davon ausgehen, das ist die rote Linie, ab der ist die NATO Kriegspartei. Also ich sage nicht, es gibt keine Kriegsgefahr. Die Kriegsgefahr zwischen der NATO und Russland besteht, aber die besteht dadurch, dass wir immer wieder rote Linien überschreiten. Und deswegen ist da eine reale. Linien,
ne? Also ich meine, Putin hat schon bei vielen Sachen gesagt, das sind rote Linien.
Ja, die Frage ist, wie sinnvoll ist das, das auszureizen? Ich meine, bei der Ukraine war es ähnlich. Da hat auch Russland immer wieder zunächst mal nur gedroht und plötzlich ist es aber dann einmarschiert und hat den Krieg begonnen. Und jetzt gibt es tatsächlich, ja, es gab immer wieder rote Linien, es ging um Panzer, es ging um Kampfjets. Aber die Frage, ich meine, wir spielen ja mit der Existenz der Menschheit, wir spielen mit der Existenz Europas. Wollen wir wirklich ausreizen, wann die rote Linie überschritten ist, ab der es dann zum großen Krieg kommt? Also ich finde das unverantwortlich.
Kommen wir nochmal auf die Stationierung der Raketen. Da gibt es ja auch viele Umfragen drüber. Im Westen sind die Leute mehr dafür als im Osten. Ich meine, die sollen im Westen stationiert werden, das muss man nochmal sagen. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt quasi eine Volksbefragung und die Leute sagen, jo, wir wollen diese Raketen. Würden Sie dann sagen, alles klar, akzeptiere ich, lassen
wir
stehen?
Wenn wir nach einer breiten Debatte, wenn die Menschen entscheiden, sie wollen diese Raketen, das ist ja, sag mal, eine Volksbefragung findet ja statt, um das Ergebnis zu akzeptieren. Ich würde denken, wenn wir damit darüber offen diskutieren, bisher gibt es ja noch nicht mal eine Debatte. Ich meine, Scholz hat so eine weitreichende Entscheidung am Rande eines NATO-Gipfels einfach mal verkündet. Weder der Bundestag noch die Bevölkerung, irgendjemand hat darüber diskutiert.
Aber hat er da eigentlich was mitzureden? Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass die Amerikaner das einfach auch aus freien Stücken machen können auf ihrer Basis.
Das ist tatsächlich umstritten, aber natürlich ist es so, dass ein Land entscheiden kann, was auf seinem Territorium passiert. Also wir sind ja, auch wenn die Bundesregierung sich manchmal wirklich sehr unterwürfig verhält, wir sind keine Vasallen. Und eine selbstbewusste Regierung würde hier eine selbstbewusste Entscheidung auch durchsetzen. Also Frankreich würde nie, und ich meine, die sind auch NATO-Mitglied, auf ihrem Territorium solche Raketen stationieren lassen, wo sie noch nicht mal selber die Hoheit darüber hätten, ob die eingesetzt werden. Das würden die nie machen.
Ich muss ganz kurz fragen, Sie haben gerade gesagt, wir sind keine Vasallen. Sie haben mal Scholz als Vasallenkanzler bezeichnet.
Ja, ich habe ja gesagt, obwohl sich unsere Regierung vielfach so verhält. Aber wir sind natürlich, wir sind ein souveräner Staat. Also wir sind ja nicht in einer untergeordneten Position, wo wir unsere Befehle aus Washington empfangen, sondern wir haben leider eine Regierung, die so handelt, als würde sie nicht souverän sein, sondern ihre Befehle dort abholen müssen. Aber das ist nicht der Fall, sondern selbstverständlich hätte die Regierung, und deswegen werfe ich ihr das ja vor, in erster Linie den Auftrag, die Menschen in Deutschland und deren Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen und deren Interessen zu vertreten.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den Sie am Anfang gesagt haben. Unsere Verfassung, Sie sehen ein Defizit in unserer Verfassung bei der Beteiligung der Bürger?
Ja, ich finde das Schweizer Modell deutlich besser. Auch wenn dann manchmal Entscheidungen rauskommen, die mir vielleicht auch nicht gefallen. Aber das ist doch Demokratie. Die Menschen können diskutieren, die Menschen können in der Schweiz auch mit relativ niedrigen Hürden auch solche Abstimmungen durchsetzen. Also man braucht ein bestimmtes Quorum, dann muss es eine solche Abstimmung geben und dann ist sie auch verbindlich. Und ich denke, das würde unserem Land gut tun, weil doch viele Menschen haben das Gefühl, die Politiker entscheiden etwas, was sie eigentlich nicht wollen. Und es beeinflusst ihr Leben negativ und oft ist es ja auch so. Also es gibt ja immer wieder Entscheidungen. Ich meine, so das Letzte, was der große Aufreger war, war das Heizungsgesetz von Habeck. Das wollte in diesem Land niemand, aber der wollte das und dann kam es drauf.
Ist jetzt ein Schatten seiner selbst, glaube ich, am Ende geworden.
Ja, na, es ist aber nicht weg. Also wir sollten das auch nicht unterschätzen. Das kostet im Jahr 14 Milliarden.
Ja, aber das ist ja auch eine Umsetzung der EU-Richtlinie, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema.
Aber ich will jetzt gar nicht nur auf dieses Thema. Es gibt ja immer wieder, auch beim Rentensystem. Ich meine, die Österreicher haben ein viel besseres Rentensystem. Wir haben ein schlechtes. Warum verbessert sich das nicht? Weil die Politiker gar nicht betroffen sind. Die, die darüber entscheiden, haben ihre Pension. Die müssen gar nicht das verbessern. Und wenn die Menschen selber mitreden können, wenn sie selber Einfluss nehmen können, ist das einerseits eine Stärkung der Demokratie, weil die Menschen spüren, aha, da habe ich auch ein was mitzureden. Sie interessieren sich auch eher dafür, wenn sie gefragt werden. Dann beschäftigen sie sich damit. Und ich finde, das würde unserem Land gut tun.
Würden Sie nicht sagen, dass so eine Befragung, eine verbindliche Befragung mit der freien Ausübung des Mandats kollidieren würde?
Wieso meinen Sie mit der...
Also das Mandat ist frei. Also wenn jetzt jemand in den Bundestag gewählt wird, wie Sie beispielsweise, dann haben Sie ja, sind nicht gebunden. Es gibt keinen Fraktionszwang. Sie könnten theoretisch so abstimmen, wie Sie wollen. Und das ist ja auch gesichert bei uns. Würde das nicht kollidieren, wenn man sagen würde, okay, es gibt eine Befragung und dann wird quasi... was vorgeschrieben, weil wir haben ja aktuell eine repräsentative Demokratie.
Ja, und ich finde, diese repräsentative Demokratie sollte mit Elementen direkter Demokratie ergänzt werden. Das würde ja dann gar nicht mehr im Bundestag abgestimmt. Also wenn die Bevölkerung gesprochen hat, hat sie gesprochen. Natürlich gibt es auch tausend Teilfragen, die ja trotzdem im Bundestag entschieden werden. Also man kann ja auch nicht alles und jedes, und es gibt ja auch viele technische Sachen. Wir stimmen in der Woche, ich weiß gar nicht, 20 Dinge vielleicht im Bundestag ab. Da kann man nicht jedes Mal sagen, wir machen eine Volksbefragung. Aber bei
ist ja auch Ihr Job, dann dazu entscheiden.
Ja, eben, dafür sind ja Abgeordnete auch gewählt. Aber bei wichtigen, bei elementaren Dingen, bei denen wirklich, also beim Frieden geht es um Leben und Tod und bei anderen Themen geht es schon auch um Wohlstand, um Perspektiven, um Zukunft. Bei wichtigen Dingen die Menschen zu fragen und nicht mit dieser arroganten Haltung ranzugehen, das Volk ist doch zu doof, die kapieren das nicht, deswegen müssen wir Politiker das entscheiden. Also ich fände schon richtig, da die Menschen stärker einzubeziehen.
Genau, dann müsste man dann aber die Verfassung verändern. Wir gehen weiter aufs zweite Thema.
Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfälle, fehlende Noten auf Zeugnissen und marode Schulgebäude. Die Liste der Missstände im deutschen Schulsystem scheint endlos. Laut der aktuellen internationalen Grundschulleseuntersuchung haben 2021 ein Viertel aller deutschen Viertklässlerinnen und Viertklässler den festgelegten Standard nicht erreicht. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf Platz 21, einen Platz unter dem EU-Durchschnitt.
Ich würde mal behaupten, dass das nicht der deutsche Anspruch an sein Bildungssystem ist. Und als zweite Maßnahme wollen sie eine Neuausrichtung des Bildungssystems durchsetzen. Wie werden die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland wieder besser?
Also ich finde wirklich, das ist ein riesiges Versagen, dass unsere Schulen noch nicht mal in der Lage sind, jedem Kind auch nur halbwegs korrekt Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen. Und das liegt nicht daran, dass die Kinder nicht wollen oder zu doof sind, sondern es liegt daran, dass massenhaft Stunden ausfallen, dass wir einen eklatanten Lehrermangel haben. Und das, weil wir seit Jahren zu wenig in unsere Bildung investieren. Und das muss sich ganz schnell ändern. Also wir haben ja die Lehrerausbildung, die wurde ja mal nach unten geschrumpft. Es gab Zeiten, so in die Nullerjahre, da waren Landesregierungen stolz darauf, dass sie Lehrerstellen gestrichen haben. Und das war eine solche Fehlentscheidung. Deswegen müsste man jetzt als Sofortmaßnahme sowohl die Lehrerausbildung hochfahren, auch verändern. Teilweise zum Beispiel Mathelehrer müssen mit künftig Mathematikern in ein Studium gehen. Viele schmeißen hin, weil das schaffen sie nicht. Die müssen aber nicht Mathematiker werden. Die sollen lernen, wie sie Kindern gute Mathematik beibringen. Das heißt,
in der Grundschule beispielsweise auch vielleicht auch nicht so einen komplexen Level.
Also eben, also eine Vereinfachung und Beschleunigung der Lehrerausbildung, Quereinsteiger. Also wir brauchen mehr Lehrer und zwar sehr, sehr kurzfristig in den Schulen, damit nicht immer die Stunden ausfallen, und wirklich konzentriert auf die Kernfächer, also Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften. Da muss ich was tun. So, dann brauchen wir aber auch andere Lehrpläne. Wir haben ja teilweise auch so eine Manie, auch von Politikern, also Herr Kretschmann zum Beispiel aus Baden-Württemberg hat vor kurzem mal gesagt, na, Rechtschreibung muss man doch gar nicht mehr können. Es gibt doch überall die Autokorrektur. Also das ist ja auch eine Arroganz. Wir müssen schon in den Lehrplänen meines Erachtens auf diese Kernfähigkeiten orientieren, weil jemand, der nicht richtig gut schreiben kann zum Beispiel, wenn der seine Bewerbungen abschickt, der hat doch gar keine Chance. Die sehen doch, selbst mit Autokorrektur, das ist es eben nicht. Man sieht in den Bewerbungen, ob jemand das kann oder nicht. Und man hat dann im Beruf Berufsleben wirklich wenig Perspektiven. Also Konzentration auf die Kernfähigkeiten. Ich finde auch stärker analoger Unterricht. Mhm. Also ich bin unbedingt dafür, zumindest in der Grundschule, keine Smartphones, keine Tablets, sondern wirklich Lernen mit Büchern, mit analogen Lernmitteln, weil das belegt ist. Das haben andere Länder inzwischen auch begriffen, haben da eine wirklich 180-Grad-Wende gemacht, dass diese Digitalisierung des Unterrichts nicht hilfreich ist. Und haben diese, wo wir noch sehr viel Geld in investieren, also es gibt ja das Digitalpakt Schule und da soll es noch einen zweiten geben, das soll man sich sparen, sondern wirklich Kinder brauchen Lehrer, die brauchen nicht unbedingt Tablets. Und wir brauchen einheitliche Lehrpläne, also diese Kleinstaaterei im Bildungswesen, wo jedes Bundesland seine eigenen Lehrpläne hat. Und wenn die Eltern umziehen von Bayern nach Nordrhein-Westfalen, dann langweilt sich der Schüler. Und wenn sie umgekehrt umziehen, dann bricht er ein. Das ist einfach keine Situation. Und es darf auch nicht unterschiedliche Klassen von Abiturnoten geben. Also es wird ja tatsächlich so, ein Bremer Abitur wird anders bewertet.
Ich kenne das, ich bin aus NRW. Ja. Aber dröseln wir das mal auf. Sie sagen, Kernkompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen. Bei so einer Entschlackung der Lehrpläne würde ja was hinten runterfallen. Was wollen wir denn dann nicht mehr drin haben?
Na, in der Grundschule tatsächlich würde ich andere Dinge zurückstellen. Na gut, dann gibt es halt ein bisschen weniger Unterricht in Musik und in solchen Fächern. Die kann man später machen. Aber zunächst mal sollten diese Kernfähigkeiten vermittelt werden. Und sie müssen auch in einer Weise vermittelt werden, wo man es lernt. Also ich will jetzt nicht irgendwie das DDR-Bildungssystem abfeiern, aber ich kann mich erinnern, dass bei uns in der Klasse die Kinder eigentlich alle halbwegs korrekt schreiben konnten. Und es ist tatsächlich so bei den Älteren, das ist ganz merkwürdig, ich sehe es ja an Mails, oft schreiben ja Leute, wie alt sie sind. Die älteren Jahrgänge können in der Regel besser schreiben. Also das ist halt so.
Ja, habe ich andere Erfahrungen gemacht teilweise, aber...
Trotzdem... Es hat etwas sich verändert in der Schule. Ich meine, natürlich haben jetzt auch die Jungen diese unsägliche Corona-Zeit, diese Lücke, die ist bis heute nicht ausgeglichen. Also ich meine, da hat man den Kindern so Übles getan, indem man da so ewig die Schulen geschlossen hat. Da müsste man auch sagen, hier muss versucht werden, gerade für die Generation, wo das ganz elementar reingehauen hat, dass man da zusätzliche Kräfte bereitstellt, um das auszugleichen. Bis heute nicht.
Beim Thema analoges Lernen, das haben Sie gerade schon gesagt. Also Smartphones und Tablets aus der Grundschule komplett raus.
Würde ich sagen, es hilft nicht. Es ist nicht, es ist ja auch, sag mal, später natürlich sollte man auch Medienkompetenz und Ähnliches auch in die Schule reinholen, aber zum Beispiel diese ganzen auch digitalen, die ganzen sozialen Medien. Wenn Kinder zu früh damit unterwegs sind, da findet Cybermobbing statt. Da ist der direkte Zugang auch zu Gewalt, zu anderen Dingen. Das ist nicht hilfreich und lernen kann man dadurch auch nicht besser.
Ob das alles in der Schulzeit, also in der klaren, in der Unterrichtszeit stattfindet, ist, glaube ich, dahingestellt. Aber
klar ist immer auch das Elternhaus. Also, aber es fängt ja damit an, dass man auch bei Eltern sensibilisiert. Also, wir haben ja heute auch so ein, also sag mal, die Kinder von eher, wie das so schön heißt, bildungsnahen, also von Eltern, die sich eben auch stärker selber ein Studium hatten und so, die achten oft darauf, dass ihre Kinder nicht ständig Videos gucken, dass sie nicht ständig am Handy hängen, dass sie auch Bücher lesen. So. Und ich finde, man muss auch ein bisschen darüber aufklären, dass das wirklich auch schädlich ist. Also es ist belegbar, es macht die Leute dumm, wenn man sehr frühzeitig eben nicht versucht, wirklich auch mal ein Buch zu lesen, auch sich mit Dingen analog auseinanderzusetzen, auch analog schreiben zu lernen und nicht zu tippen. Das sind wirklich Fähigkeiten. Wenn man die nicht lernt, dann hat man sie nicht.
Sie haben gerade gesagt, der Digitalpakt Schule, also da steckt ja viel Geld drin. Da gab es ja sogar eine Grundgesetzänderung für, damit der Bund überhaupt Geld investieren konnte in die Schulen. Das sind, glaube ich, zwischen 5,5 und 6 Milliarden Euro, die da jetzt, glaube ich,
richtig viel Geld. Und es wird ja jetzt sogar gefordert, noch einen Digitalpakt 2 zu machen.
Genau, 2.0 ist angekündigt. Da ist halt die Frage, würden Sie wirklich sagen, das komplette Geld, ich meine, das wurde auch sehr begrüßt, dass es dann quasi Smartboards gab und einfach auch in den Schulen vernünftige digitale Angebote gab. Das ist ja nicht alles für Grundschulen. So, würden Sie denn sagen, das ganze Geld woanders rein?
Also ich meine, das Geld ist ja teilweise weg. Insoweit ist es müßig, aber ich hätte es besser gefunden, dieses Geld in mehr Lehrer zu investieren, mehr Lehrerausbildung und den Kindern die Möglichkeit zu geben, mit mehr Lehrkräften zu lernen. Ich denke, das hätte einen besseren Effekt gegeben. Und auf jeden Fall brauchen wir jetzt keinen Digitalpakt 2, sondern wirklich eine Umorientierung.
Ich würde ganz gerne mal über die Zuständigkeiten für Bildung sprechen. Finden Sie den Bildungsföderalismus, wie er aktuell ausgestaltet ist, noch zeitgemäß?
Nein. Also meine feste Meinung ist, dass wir stärker eine gemeinsame, also eine Zentralisierung eigentlich der Lerninhalte brauchen. Weil wir sind ein Land, Menschen sollen sich ja auch oder tun das ja auch, bewerben sich in anderen Bundesländern. Eltern müssen manchmal umziehen, weil der Job sich einfach verändert. Und das kann nicht sein, dass das Kind dann so darunter leidet. Und ich finde auch, wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder eben auch eine unterschiedliche Qualität von Bildung bekommen. Also so ist es ja. Es ist ja teilweise wirklich ein großer Unterschied. Und es wird ja dann auch vom Arbeitgeber oder von potenziellen Arbeitgebern, wenn man sich bewirbt, eben unterschiedlich bewertet. Also die gleiche Abschlussnote aus Bayern ist anders bewertet als
aus NRW zum Beispiel.
Genau, und das ist doch eine grobe Ungerechtigkeit.
Ja. Bevor wir auf das nächste Thema gehen, vielleicht nochmal eine Frage über das zum Investitionsvolumen. Wir kennen das ja alle, ich kann es aus meiner Schulzeit noch, es hat reingeregnet, die Klos waren eklig. Das ist heute 1:1 genauso. Und es gibt Schätzungen, dass es teilweise, dass das, das Investitionsvolumen, der Investitionsstau sich auf fast 70 Milliarden Euro beschränkt. Wie will man das jemals wieder aufholen?
Das kann man sofort aufholen, wenn man das Geld bereitstellt. Da muss man eben sagen, diese Schuldenbremse, die wir in Deutschland haben, war in der Form, wie sie beschlossen wurde, eine riesige Fehlentscheidung, weil sie hat nicht dazu geführt, dass verantwortungsvoller mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen wird. Es wird ja viel Geld verschleudert. Aber sie hat dazu geführt, dass Investitionen massiv reduziert wurden. Und ich bin auch dafür, dass man schon Regeln schafft, die Politiker davon abhalten, jetzt auf Teufel komm raus Schulden zu machen. Aber Investitionen sollten über Kredite finanziert werden. Das tut jedes Unternehmen. Also wenn man in seine Zukunft investiert, kann man dafür Kredite aufnehmen. Man bekommt es auch zurück. Und also weil das steigert ja auch die Wirtschaftsleistung, also um es mal so pragmatisch zu sagen, wobei mir geht es wirklich darum, dass hier jungen Menschen eben einfach auch Perspektiven eröffnet werden und es ja auch demotivierend ist, wenn man jeden Tag in eine Schule geht, wo schon das Gebäude einem symbolisiert, was die Gesellschaft einem keine Wertschätzung entgegenbringt. Also das ist ja einfach auch ein Faktor neben Lehrermangel und vielem anderen, der zu diesem Bildungsnotstand beiträgt. Und deswegen finde ich 70 Milliarden der deutsche Staat kann relativ preiswert Kredite aufnehmen.
Das stimmt.
Dafür sollte er sie investieren. Ich meine, er konnte in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen, die Zinsen sind ja jetzt schon wieder etwas höher. Es gab eine Zeit, da hat der deutsche Staat das Geld quasi geschenkt gekriegt mit einem Plus. Also die Zinsen waren negativ. Und in der Zeit ist nicht investiert worden. Das war so ein Versagen. Und immer noch sind die Zinsen oder wieder jetzt halbwegs moderat. Also hier kann man Kredite aufnehmen, um solche Dinge zu tun.
Und der Staat bekommt sich auch ganz gute Konditionen, kann man schon sagen.
Ja, er hat die besten. Genau. Also wenn man privatisiert, sind die Konditionen immer schlechter. Also weil das war immer so die Idee, der Staat darf den Kredit nicht nehmen. Er muss irgendwelche privaten Kapitalgeber aktivieren für irgendwelche. So läuft das ja jetzt auch in den Ländern. Sie dürfen nicht selber die Kredite aufnehmen. Also umgeht man das, indem man einen Fonds schafft oder irgendeine Gesellschaft schafft, die sich dann verschuldet, die aber viel mehr Kredite zahlen, viel mehr Zinsen zahlen muss. Das ist einfach irre.
Also ich fasse zusammen, Schuldenbremse reformieren und investieren. Und ein Thema haben wir noch und da gehen wir jetzt hin.
Immer Diskussionen um die Rente. Die Ampel plant eine Rentenreform, die die Rente bis 2040 stabilisieren soll. Ein Problem dabei, Fachleute halten die Reform nicht für generationengerecht. Die jüngere Bevölkerung in Deutschland würde durch höhere Beiträge die größte Mehrbelastung tragen. Aber was gibt es für Alternativen? Von linker Seite wird stattdessen immer wieder eine Reform nach dem österreichischen Rentenmodell gefordert.
Ich weiß nicht, ob Sie sich per se noch als links definieren, aber Sie sagen auch, schauen wir mal auf Österreich, die machen das deutlich besser.
Ja, ich finde, das ist wirklich beispielhaft. Wir brauchen keine Aktienrente. Also wer genügend Geld hat, um zu sparen, der kann sich gern Aktien kaufen. Das ist jedem persönlich ja auch freigestellt. Aber um die Alterssicherung wirklich abzusichern, braucht es ein System, das nicht von den Schwankungen der Finanzmärkte abhängt. Und die Österreicher sind einen anderen Weg gegangen. Sie haben gesagt, wir machen einfach einen größeren Rententopf. Jeder zahlt ein, auch Selbstständige, Beamte. Auch Politiker, auch Beamte. Und alle bekommen ihr Geld aus dem gleichen Topf. Und dadurch sind die Einzahlungen natürlich sehr viel höher. Sie haben geringfügig höhere Beiträge, das stimmt. Aber es ist so, dass die Leute ja auch nicht privat zusätzlich, zum Beispiel mit dieser Riesterei haben wir ja auch in Deutschland, die haben die Leute ja unter Druck gesetzt, dass sie 4% ihres Einkommens für irgendwelche sinnlosen Policen ausgeben müssen, wo am Ende nur die Banken und Versicherungen profitiert haben. Und das würde ja alles wegfallen. Und in Österreich ist es wirklich so, ein langjährig versicherter Durchschnittsrentner hat 800 Euro mehr im Monat. Das ist ein ganz anderer Lebensstandard. Und ich finde das ein solches Versagen, dass wir diesen Weg nicht gehen, sondern schon wieder viele Milliarden öffentliches Geld mobilisieren dann für diese Aktienrente. Das ist der falsche Weg.
Bevor wir auf das Modell kommen, Ihre dritte Maßnahme ist, dass Sie das österreichische Rentenmodell für Deutschland ins Spiel gebracht haben. Aber Sie würden auch da eine Volksabstimmung gerne haben.
Ja, ich finde auch das ist eine so elementare Frage. Und ich bin wirklich manchmal erstaunt in Diskussionen sogar mit ganz jungen Menschen, für die das Rententhema sehr wohl schon ein Thema ist, weil jeder möchte ja alt werden und jeder weiß, irgendwann wird er auch alt. Und natürlich machen sich ganz viele Sorgen, wovon sie im Alter leben sollen. Sie sehen das ja auch in der eigenen Familie. Da ist dann die Oma, die eigentlich viel gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat und dann wird sie jetzt also mit einer Rente von 1.100 Euro abgespeist und weiß nicht, wie sie da irgendwie zurande kommt. Das ist ja auch eine Missachtung auch von Lebensleistung. Und ich finde, das ist wirklich etwas, wo die Leute selber entscheiden sollen. Okay, zahle ich glaube, 2-3 Prozentpunkte mehr Beitragssatz, aber dafür...
Ich glaube aktuell so fast 5.
Ja, es ist ja Arbeitgeber, Arbeitnehmer.
Genau, also, aber also gut, wenn man das teilt, ne? Aber
und der Arbeitgeber zahlt in Österreich sogar ein bisschen mehr als der Arbeitnehmer, muss man auch wissen.
Also der Beitrag ist, also wenn man das alles in Anspruch nimmt, der Rentenbeitrag in Österreich gleich bei 22,8%. Das ist sogar noch, also da würde in Deutschland würden wir da bis 2045, glaube ich, nicht hinkommen. Und was man tatsächlich auch sagen muss, also die lassen es jetzt kosten, die haben natürlich viel mehr Geld raus am Ende. Aber was ich spannend finde, Österreich hat zum Beispiel keine Pflegeversicherung in der Form, wie wir sie haben. Und wenn man Österreich als Vorbild nimmt und da schon sehr viel Geld in die Rente investiert, dann müsste man aber, damit es für Arbeitnehmer quasi bezahlbar bleibt, ja auch an die Sozialleistung, zu anderen Sozialleistungen ran, oder?
Ja, die Pflegeversicherung ist ja ein ganz anderes Thema. Also das ist, ich sage ja nicht, dass alles in Österreich besser ist, aber die Rente ist deutlich besser. Und bei der Pflegeversicherung müssen wir ja in Deutschland jetzt auch sehen. Ich meine, das ist ja auch ein Elend, was Herr Lauterbach da angerichtet hat oder auch schon die Vorgängerregierung. Da ist ja zum Beispiel auch die Pflegeversicherung, das wissen vielleicht viele nicht mehr, ist in der Corona-Zeit verpflichtet worden, Summen in der Größenordnung von 5-6 Milliarden an Pflegeeinrichtungen zu überweisen, um eben diese Zeit irgendwie zu überbrücken. Das Geld haben sie aber nie zurückgekriegt. Das sind aber keine Versicherungsleistungen. So. Und jetzt sagt Herr Lauterbach, wahrscheinlich müssen wir die Beiträge schon wieder erhöhen, weil die solche Defizite haben. Also das sind natürlich öffentliche Aufgaben und die müssen öffentlich finanziert werden. Und wir brauchen in Deutschland auch eine bessere Pflegeversicherung. Also aktuell ist es ja so, dass viele Kinder, also sind ja dann Erwachsene, sehr stark auch zur Kasse gebeten werden, wenn ihre Eltern zum Beispiel im Pflegeheim sind. Das ist ja nicht nur ein Problem für die Familien, die das zahlen. Das ist auch für die Älteren oft wirklich eine demütigende Situation. Die verlieren ihren Lebenswillen, weil sie das Gefühl haben, sie liegen den Kindern auf der Tasche. Also ich bin für eine Pflegevollversicherung. Die kann nur auch teilweise steuerlich finanziert sein. Anderes geht das nicht. Aber die Rente ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Und da finde ich, macht es Österreich sehr gut. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Weg auch gehen. Österreich hat nicht eine so andere Demografie.
Ein bisschen jünger, ne?
Wenig. Also der entscheidende Unterschied ist wirklich, dass alle einzahlen. Das ist ein großer Unterschied zum deutschen System. Und dann gibt es diese geringfügig höheren Beiträge. Aber der entscheidende Unterschied ist wirklich, weiten wir den Topf aus, lassen wir alle einzahlen. Und dadurch bekommen wir dann eben auch eine solidere Basis, die auch zukunftsträchtig und oder tragfähig wäre.
Also ich glaube, man müsste da im Detail nochmal sprechen, weil ich glaube, in Österreich kriegt man die Rente erst, wenn man 15 Jahre eingezahlt hat und in Deutschland ab 5 Jahren. Also da sagt man, dann werden alleinerziehende Mütter beziehungsweise Mütter generell irgendwie, die für die Kinder zu Hause bleiben, benachteiligt. Man muss ja nicht also, alles genauso machen wie in Österreich.
Ja, aber auch der Unterschied, wenn man genau hinguckt, verflüchtigt er sich. Weil was kriegt jemand in Deutschland für eine Rente, wenn er 15 Jahre eingezahlt hat?
Nicht der, so viel. Also der kriegt, außer er hat sehr viel, sehr, sehr gut verdient.
Nee, selbst dann ist er in der Regel unterhalb der Grundsicherung. Das heißt, auch diese Rentner müssen in Deutschland zum Sozialamt und müssen Grundsicherung beantragen. Das gibt's ja in Österreich auch. Also das Schlimme in Deutschland ist, dass auch viele, die 40 Jahre eingezahlt haben, noch in die Grundsicherung fallen. Also das ist eher der Unterschied. Nach 15 Jahren ist man hier quasi auf Sozialhilfeniveau und in Österreich auch. Und viele Frauen, also Kindererziehungszeiten zählen ja teilweise auch mit, also mit den 15 Jahren. Und auch die meisten Frauen haben dann trotzdem mehr als 15 Jahre. Also es gibt ja zunehmend weniger das Modell, dass die Frau dann wirklich komplett, bis die Kinder alle aus dem Haus sind, zu Hause bleibt. Dann ist tatsächlich eben oft die Rente, also dann hat man eigentlich nur die Witwenrente am Ende.
Ich würde einen Aspekt gerne noch ansprechen, weil wir schon fast am Ende sind. Haben Sie Aktien?
Nee.
Gar keine.
Gar keine aktuell. Aber mehr, also ich will mich da jetzt nicht moralisch edel machen. Mhm. Ich habe keine Lust mitzufiebern, mhm. weil wenn man, also ich habe es tatsächlich auch schon öfter überlegt, weil klar, wenn man als Politiker verdient, hat man ja auch ein bisschen was, was man sparen kann. Aber es ist trotzdem, sag mal, das ist ein Auf und Ab. Und nach ökonomischer Analyse sind die Aktien überbewertet. Also wir haben ja seit Jahren diesen enormen Aufschwung. Und das wird ja immer aufgezeigt, dass man sagt, ja, guck mal, wie die sich entwickelt haben, hätte man vor 20 Jahren, ja, das stimmt, vor 20 Jahren, dann hätte man Riechen-Reibach gemacht. Aber ob das so weitergeht, es gibt Länder, Japan zum Beispiel, andere, wo es auch so einen Riesenaufschwung gab. Und irgendwann war eben das Plateau erreicht und dann ging es nur noch bergab.
Was ich spannend finde, ist, dass das Rentenpaket 2 hat ja viele Facetten, unter anderem auch das Generationenkapital, was nicht die Aktienrente ist, die die FDP sich wünscht. Im Endeffekt legt der Staat aus Schulden Geld am Kapitalmarkt an und holt dann über den Kenfo, also den Fonds, der schon besteht, für den Sorgen von Atommüll, Geld ran über eine Rendite, breit diversifiziert, für eine gewisse Zeit angelegt. Was ich spannend finde, auch wenn ich mit linken Ökonomen spreche, die sagen mir, das Generationenkapital in der Form ist kein großer Wurf. Aber sie verstehen nicht, dass sich linke Parteien immer so sehr auf diesen Faktor Aktienrente einschießen, wenn es viel größere Mängel in dem System gibt. Jetzt gerade beim Rentenpaket 2 wird ja die ganze Last, quasi die ganze Mehrlast auf junge Menschen gelegt. Es gibt keine Korrektur beim Rentenniveau, es gibt keine Änderung beim Renteneintrittsalter, aber die Beiträge steigen. Und dann frage ich mich, warum dieser Fokus auf diesen minimalen Effekt von diesem Generationenkapital, wenn man diese Generationenungerechtigkeit halt von vielen Seiten ignoriert.
Ja, die Ungerechtigkeit, das ist ja so eine Debatte. Was heißt ungerecht? Ich meine, wenn das Rentenniveau so stabilisiert wird, wie es jetzt ist, heißt das, wir stabilisieren Altersarmut.
Bei 48%, genau.
Ja, also sag mal, wollen...
Auch nur bis für eine gewisse Zeit, ne? Ich glaube, bis 2040 festgeschrieben jetzt gerade mit dem Rentenniveau.
Ja, aber wollen wir wirklich das noch weiter absenken? Das heißt ja für die, die heute jung sind, dass sie im Alter erst recht arm werden. Also wir sollten ja in eine andere Richtung gehen. Also ich finde eher ein Problem, dass die SPD sich als Helden feiert, weil sie das heutige Niveau erhält. Wir haben jetzt gerade aktuelle Zahlen nochmal abgefragt von der Statistischen Bundesbehörde und da war ganz klar, also wir haben Rekordzahlen von alten Menschen, die in Armut sind, die in die Grundsicherung fallen. Und deswegen ist das kein Zustand, den man aufrechterhalten kann, sondern das Rentenniveau muss steigen. Und dafür braucht es Reformen, weil klar, junge Leute oft sauer sind. Also das ist ja dann berechtigt, dass sie sagen, okay, jetzt kriegen die Rentner noch halbwegs Rente, das müssen wir bezahlen, wir kriegen später nichts mehr.
Ja.
Aber das ist eben, das ist eben genau der falsche Weg, zu sagen, ihr kriegt später noch weniger. Und wenn man jetzt schon das Rentenniveau weiter absenkt, hieße das ja vor allem für die Jungen. Also man kann ja nicht bei den Rentnern direkt senken. Und wir müssen auch wirklich gucken, wir haben nicht ein üppiges Rentensystem. Das deutsche Rentensystem ist 10 Prozentpunkte oder Rentenniveau ist 10 Prozentpunkte schlechter als der Durchschnitt der EU. Also wir sind hier besonders schlecht. Und dann immer nur darüber zu reden, dass es noch schlechter werden muss, weil das angeblich die Generationengerechtigkeit wäre. Ja, ich würde da lieber einen anderen Weg einschlagen.
Ja, ich glaube, ein paar Leute würden dann sagen, ja, werden alle immer älter, dann kann man auch ein Jahr länger arbeiten oder so. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich würde hinten raus nochmal mit Ihnen einen kurzen Ausblick wagen wollen. Und zwar, am Ende des Jahres könnten Sie mit Ihrer Partei, wenn die Bedingungen stimmen, in 3 Landesregierungen mit dabei sein. Jetzt würde ich sagen, SPD vielleicht, CDU jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie die größten Überschneidungen und so die größte Liebesheirat. Wenn Sie sich in Deutschland eine Partei als Koalitionspartner aussuchen dürften, welche Partei steht Ihnen da am nächsten?
Keine. Also ich kann gar nicht sagen, dass mir die SPD näher steht als die CDU, weil es gibt Dinge, wo wir mit der alten SPD, so wie sie mal war,
in den 80ern.
Also so eine soziale Partei, die für einen starken Sozialstaat war, die auch damals sehr stark für Friedenspolitik war, muss man sagen, dass wir da eine große Übereinstimmung hatten. Aber diese SPD gibt es nicht mehr. Und bei der CDU ist es ähnlich. Es gibt durchaus Dinge in den Traditionen der CDU, bei der Ökonomie zum Beispiel, dass die CDU stark auf einen starken Mittelstand orientiert hat, dass sie auch die Mittelschicht nicht immer mehr belasten wollte. Das war ja mal richtig, aber es ist eben lange her. Oder bei der Migration ist zurzeit die CDU eher meines Erachtens eine vernünftige Stimme, weil sie sagt, das muss jetzt deutlich reduziert werden. Also so pauschal kann ich das gar nicht beantworten. Bevor die FDP zum Beispiel in der Regierung war, fand ich das, was sie zur Corona-Zeit gesagt hat, sehr vernünftig. Dann ist sie in die Ampel und hat den ganzen Mist mitgemacht. Es ist ja leider mehr das Problem bei diesen Parteien, dass man gar nicht mehr weiß, woran man ist.
Würden Sie mit der Linken nochmal was zusammen machen wollen?
Also die Linke hat sicherlich in einigen Punkten Positionen, die wir teilen. Zum Beispiel kritisiert sie ja die Raketen auch, also das schon. Aber die Linke hat sich eben doch auf einen Kurs begeben, den ich extrem sektiererisch finde. Also das ist wirklich so, das sind so Positionen von Aktivisten-Milieus, also junge Studis können sich da vielleicht auch identifizieren, aber es ist ein sehr privilegiertes Milieu, das sich da dahinter findet, weil zum Beispiel, wenn man sagt, alles muss teurer werden, wir müssen verzichten wegen des Klimawandels, das ist eine Situation, die für Leute, die auch junge Leute, die aus guten Elternhäusern kommen, die eigentlich nie soziale Not erlebt haben, ist das eine ganz angenehme Debatte, aber viele junge Leute müssen kämpfen, viele junge Leute erleben Verzicht ständig, weil ihre Eltern ihnen viele Dinge gar nicht kaufen können, die andere kriegen. Und deswegen also so ein privilegierter Diskurs, der dann andere eher belehrt, der ihnen noch ein schlechtes Gewissen macht, wenn sie mit dem Verbrennerauto rumfahren, ja, weil man also sich auch den E-Wagen nicht leisten kann, ja. Damit kann ich wenig anfangen.
Ich habe letztens den Vergleich gelesen, das BSW ist quasi die SPD der 80er Jahre. Können Sie mit dem Vergleich mitgehen?
Nein, weil die 80er Jahre ist eine andere Zeit gewesen. Man kann heute gar nicht mehr das sein, was damals war, weil das war eine Situation. Es gibt Elemente, die die SPD damals vertreten hat, wo ich sagen würde, das sind Traditionen, die sind für uns wichtig. Aber es gibt auch manches, wo wir sagen, also ich weiß gar nicht, wie die SPD sich damals zum Beispiel Rechte von Homosexuellen, ja, ich glaube doch, da waren sie schon so weit. Aber,
wobei das war dann wirklich eine andere Zeit.
Aber sag mal, da hat sich ja auch viel verändert und viel entwickelt. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, zurück in die 80er gibt es nicht. Das war die Welt des Kalten Krieges, andere Zeit.
Genau. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, wir gehen ja hier immer mit Musik aus Folgen aus. Und Sie haben ja einen ziemlich vollen und stressigen Alltag. Wenn Sie mal einen Moment zum Runterkommen haben, welchen Song hören Sie am häufigsten zur Entspannung?
Ich höre unglaublich gern französische Chansons.
Haben Sie da einen im Kopf?
Zum Beispiel gibt es einen sehr schönen, was habe ich da im Kopf? Oh, muss ich mal überlegen. Da sind einfach ganz, ganz viele, die wirklich schön sind.
Dann können Sie uns, ich würde sagen, Sie sagen uns nach der Aufzeichnung kurz einen Titel, den wir einspielen, hier zum Rausgehen. Und ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, dass Sie dabei waren.
Okay, sehr gerne.
Dankeschön. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.